Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Regisseur und Dramaturg Oliver Rehse, Intendant des Berliner Ensembles. Und ich hatte mich echt gefreut, dass wir uns heute auch mal persönlich treffen werden hier im Studio. Aber es kommt leider anders. Oliver Rehse heute zugeschaltet und es hat natürlich mit dem blöden Corona zu tun, Herr Rehse. Nichtsdestotrotz oder gerade umso mehr. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, danke. Und man sieht daran, wir im Theater testen halt dreimal die Woche. Und jetzt hat es auch einen engen Kontakt von mir heute erwischt mit einem überraschend positiven PCR-Test. Aber umso besser, dass das System funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Und ich wünsche auch erstmal alles Gute an Sie und Ihr Umfeld. Und tja, wir sind damit ja eigentlich auch schon mitten in der Themenagenda dieses Tages. Das Bundesverfassungsgericht hat heute Vormittag entschieden, die harten Lockdown-Maßnahmen der dritten Welle waren rechtens, waren kein Verstoß gegen das Grundgesetz, also diese berühmte Bundesnotbremse. Wir schauen uns gleich genauer an, was dahinter steckt. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, die wir hier heute diskutieren, was heißt das fürs Jetzt? Kommt möglicherweise der nächste Lockdown? Und wenn ja, für wen? Aber erstmal schönen guten Tag. Das Bundesverfassungsgericht hat heute Vormittag zum ersten Mal grundsätzlich gesprochen zur Corona-Politik in Deutschland, zur Frage, wie weit darf Politik eingreifen in das Leben der Menschen, um Menschenleben zu schützen. Und es hat recht klar und deutlich geurteilt, ja, Lockdown, Ausgangssperren, Schulschließung, all das war rechtens, also all das, was mit der Bundesnotbremse kam, rechtens und mit dem Grundgesetz vereinbar. Ich will das diskutieren mit meinem heutigen Gast, dem Intendanten des Berliner Ensembles, Oliver Rehse, und natürlich auch die Hintergründe und Begründung für Sie einordnen, zugeschaltet an dieser Stelle. Deshalb der juristische Beistand aus dem Hauptstadtstudio, nämlich Stefan Detjen. Mich hat ja überrascht, diese Überraschung möchte ich gerne mit Ihnen beiden teilen. Zunächst mit Ihnen, Herr Rehse, wie sicher sich die Richterinnen und Richter da offenbar sind. Das Verfassungsgericht ist ja doch immer sowas wie die Speerspitze der Bürgerrechte gewesen gegen einen allzu übergriffigen Staat. Und jetzt hätte ich zumindest so ein paar laute Zweifel aus Karlsruhe erwartet. Wie geht's Ihnen?
Also mich hat's nicht wirklich überrascht, muss ich sagen. Es hat ja schon mal einen Spruch in einem Eilverfahren gegeben. Da war Karlsruhe sehr viel vorsichtiger. Da waren sehr viel einschränkende Formulierungen mit dabei. Ja, diesmal geht es darum, dass unser aller Gesundheits- und Lebensschutz für Karlsruhe ganz offensichtlich zentral im Mittelpunkt steht. Und ich muss sagen, ich habe größten Respekt vor unserem Verfassungsgericht. Ich hatte zuletzt mit dem Urteil über Sterbehilfe zu tun. Darüber haben wir im Theater ein Stück gemacht. Und das Urteil habe ich damals unheimlich genau gelesen und bewundert, wie die Richter da formuliert haben und mit welchem auch moralischen Bewusstsein. Und jetzt muss ich sagen, ja, das ist sicherlich in gewisser Weise auch ein politisches Urteil, kann man so sagen. Wäre vielleicht ein fraglicher Punkt, aber wirklich überrascht hat es mich nicht.
Stefan Detjen, Sie hatten jetzt die Chance, vielleicht noch nicht ganz genau alles zu lesen, aber auf jeden Fall auch schon mal reinzuschauen in dieses Urteil. Vielleicht habe ich es ja auch gerade ein bisschen zu knapp dargestellt, oder ist es so eindeutig?
Ja, ich würde schon sagen, wenn man das knapp zusammenfasst, ist das sehr eindeutig. Es sind ja zwei Entscheidungen, zwei Beschlüsse, die da veröffentlicht worden sind heute Morgen. In dem einen geht es um die Notbremse, und zwar in einem Aspekt, nämlich was die Ausgangssperren angeht. Nur dieser Teil wird da entschieden. Man kann aber ableiten, dass das in ähnlicher Weise gilt für den Bereich von Kultureinrichtungen, Gastronomie und so weiter. Da gab es auch Verfassungsbeschwerden, die das Bundesverfassungsgericht aus formalen Gründen abgewiesen hat. Da gibt es noch andere Verfahren, die da auf das Gericht zulaufen. Man kann antizipieren, dass die ähnlich ausgehen, dass auch dort die Maßnahmen der Bundesnotbremse für verfassungsmäßig erklärt werden. Und zwar eben sehr klar, Herr Rehse hat das ja gesagt, mit Blick auf die, wie das Gericht sagt, äußerste Gefahrenlage, mit Hinweis auf die wissenschaftlichen Argumente. Und dann wird das verfassungsrechtliche Prüfschema angewendet und die Maßnahmen werden als geeignet, als erforderlich und als verhältnismäßig qualifiziert.
Diese Frage der Verhältnismäßigkeit ist ja eine, die immer wieder in den Raum gestellt wurde. Wir hatten gerade erst heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur Heribert Prantl, den Juristen und Autor der Süddeutschen Zeitung, der eben genau das in Frage stellt, dass die gegeben ist. Und es gab ja auch viele Landesverfassungsgerichte, die beispielsweise Landesregelung genau unter dieser Fragestellung, also wird dazu pauschal rangegangen, in Frage gestellt haben. Stefan Dietjen, ich nehme jetzt mal ein Stichwort von Oliver Rehse auf. Nämlich die Frage, inwieweit da auch die Gefahr im Raume liegt, dass Karlsruhe heute auch ein Stück weit politisch entschieden hat und vielleicht nicht nur juristisch.
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber einen Ermessensspielraum zugebilligt und es hat immer wieder darauf verwiesen, dass es auch in den Bereichen, die von Juristen, Sie haben Prantl erwähnt, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die da angegriffen worden sind, dass es da einfach gute Gründe gab. Das betraf ja zum Beispiel ganz besonders den Bereich der nächtlichen Ausgangssperren. Da wurde gesagt, das ist doch nicht verhältnismäßig, dass die Leute nachts nicht mehr auf die Straße dürfen. Und das Bundesverfassungsgericht hat auf die Experten, auf die Fachleute hingewiesen, die gesagt haben, naja, nachts bewegen sich die Menschen zu privaten Treffen, von privaten Treffen zurück und man hat vorgerechnet, hat die Berechnungsgrundlagen, auf die Berechnungsgrundlagen verwiesen, die gesagt haben, da gibt es eine messbare Reduzierung der Verbreitungsrate des Virus um ein Viertel etwa und das trägt damit maßgeblich dazu bei. Man muss vielleicht noch dazu sagen, wir sprechen jetzt über die Ausgangssperren, über die erste Entscheidung. Es gibt noch die zweite Entscheidung, die juristisch fast noch interessanter ist, wo es um den Bereich der Schulschließungen geht. Da ist, glaube ich, noch viel mehr Stoff drin, denn das Bundesverfassungsgericht tut da etwas, was in dieser Art und Weise für mich tatsächlich überraschend war. Es schafft faktisch zunächst mal ein neues Grundrecht, nämlich ein Recht auf schulische Bildung, das da ausformuliert wird. Das Gericht formuliert das als ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit auch in der Gemeinschaft durch schulische Bildung zu unterstützen und zu fördern. Das wird also zunächst mal sehr stark gemacht. Und dann dieses neue Recht, faktisch ein neues Grundrecht, legt das Bundesverfassungsgericht seinen Prüfmaßstab dann an mit Blick auf die angeordneten Schulschließungen. Und da ist der Ton dann ein bisschen anders. Da wird auch kritischer gefragt, hat der Staat wirklich alles getan, um wissenschaftliche Daten zu erheben, wie sich die Epidemie in Schulen auswirkt. Das Bundesverfassungsgericht sagt da ausdrücklich, der Staat muss da wirklich alles tun und hätte vielleicht sogar noch mehr tun können. Und trotzdem, auch dort kommt das Bundesverfassungsgericht dann zum Ergebnis, in dieser besonderen Notlage war auch das geeignet, erforderlich, verhältnismäßig.
Ja, interessant, wenn man dann genauer reinguckt, diese Zwischenzahlen auch zu entdecken, die natürlich die Agenturen erstmal nicht mit vermelden, wenn die roten Eilmeldungsbalken kommen. Oliver Rehse, ich greife aber nochmal diesen Gedanken auf, der Verhältnismäßigkeit und auch der Gewichtung. Also wenn man es mal auf einen anderen politischen Bereich dreht, wo wir ja Gerichte und auch gerade das Verfassungsgericht, gerade zum Beispiel bei der Terrorabwehr immer wieder so erlebt haben, dass sie gesagt haben, naja, ihr müsst euch sehr individuell die Situation angucken. Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Und jetzt hat man dann manchmal ja schon den Eindruck, dass da andere Maßstäbe angelegt werden. Und ich frage mich jetzt bei so einem Urteil, meinen Sie, das kann in dem Sinne dann auch gesellschaftlich befriedend wirken? Oder bestätigt es vielleicht sogar nur die sagen, na schaut mal, da wird jetzt sozusagen auch noch von einem Gericht eine Entscheidung rationalisiert?
Also eine einfache gesellschaftliche Befriedung, die werden wir, glaube ich, in der Lage, in der wir sind, so schnell nicht mehr bekommen. Denn dieses Urteil wird die einen bestätigen und die anderen in die Polarisierung treiben. Und dann, das wäre aber auch passiert, wenn das Urteil anders gelautet hätte, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Aber ich fand schon sehr interessant, gerade eben von unserem Experten, der Satz, hat der Staat alles getan? Und der Staat hat mit Sicherheit nicht alles getan. Das erleben wir ja nun die ganze Zeit, dass wir verzweiflungsvoll zugucken, wie Impfzentren geöffnet, wieder geschlossen und dann wieder geöffnet werden, wie falsche Signale vom Bundesgesundheitsminister ausgesendet worden sind und nun zurückgepfiffen werden, wie Schnelltests kostenlos waren, dann kostenpflichtig, jetzt hektisch wieder kostenlos sind. Und wenn dann eine Notlage entsteht, ja dann greifen die Notmaßnahmen. Insofern ist die Zustimmung mit dem Urteil für mich auch, also hat die auch eine verzweiflungsvolle Note, denn es wurde meiner Ansicht nach bis hierher mit Sicherheit nicht alles zum Besten getan.
Stefan Detjen, eine Frage an Sie noch. Ist das eigentlich ein Urteil, das schnell genug gekommen ist? Da haben ja auch manche die Frage gestellt, warum brauchte Karlsruhe so lange, weil ja offenbar die Politik auch dieses Urteil dringend brauchte, um selbst einen Kompass zu haben.
Nein, zunächst als Jurist muss ich jetzt mal sagen, man nennt das nicht Urteil, weil es keine mündliche Verhandlung gab. Urteile okay. ergehen nur nach mündlichen Verhandlungen. Das ist deswegen ganz relevant, weil es ja auch Kritik daran gab und gesagt wurde, das Bundesverfassungsgericht hätte diesen Fall mündlich verhandeln müssen. Aber wenn man Karlsruher Verfahren kennt, dann muss man sagen, ist das sehr schnell gekommen. Es sind zwei sehr lange, sehr ausführlich begründete Entscheidungen und das war vorher aus dem Gericht immer wieder zu hören, dass man sich da sehr sorgfältig diesem Fall zuwendet und sehr ausführlich begründet. Da ist also viel Stoff, gerade was dieses neue Recht auf schulische Bildung angeht, das, glaube ich, auch in anderen Bereichen noch sehr sorgfältig gelesen wird. Was muss der Staat alles tun, um Unterricht zu gewährleisten? Also das könnte auch eine Rolle spielen dann, wenn es mal darum geht, was muss der Staat alles tun, um Unterrichtsausfälle wegen Lehrermangel etwa zu verhindern. Also da ist viel Stoff drin und wenn man etwas lesen will, was Eile angeht, dann ist das eher ein Drängen in Richtung Gesetzgeber. Da gibt es dann zum Beispiel den Satz, der Gesetzgeber ist verpflichtet zu handeln und zwar, so heißt es da, umso dringlicher, je größer die Gefahren sind, die aus gänzlich freier Grundrechtsausübung erwachsen können. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn der Gesetzgeber sehen kann, dass Grundrechte kollidieren, dass Freiheit nur auf Kosten von anderen Grundrechten ausgeübt werden kann, dann muss er etwas tun, um diese Kollision zu regulieren, um Schäden abzuwenden. Und das ist natürlich so ein Satz, den kann man jetzt schon mit Blick auf die Politik lesen, die wir als zögerlich erleben, als handlungsunfähig. Diesen Satz würde ich schon so lesen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, Leute, ihr müsst jetzt etwas tun.
Tja, und die Frage ist, was wird jetzt getan werden? Was wird daraus politisch gefolgert? Es gibt also einen Termin, der beginnt in wenigen Minuten und der beschäftigt uns gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Weiter im Gespräch mit Regisseur Oliver Rehse. Dankeschön an dieser Stelle für die Erläuterung, Informationen zum Corona, nein, nicht Urteil zur Corona-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an Stefan Detjen. Eigentlich wollte man warten bis zu dem Moment, an dem wir wirklich eine neue Regierung haben. Eigentlich sollten die Ministerpräsidentinnen, die zwei und die 14 Ministerpräsidenten erst nächsten Donnerstag mit Bundeskanzler, dann Bundeskanzler Scholz zusammengeschaltet werden zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. Aber irgendwie ist dann allen doch klar geworden, dass es drängt und schon in einer knappen Dreiviertelstunde kommt die Runde deshalb zusammen. 16 plus 2, die scheidende Kanzlerin plus der künftige Kanzler. Oliver Rehse ist weiter an meiner Seite, Corona-leitgeprüfter Theaterintendant in Berlin. Herr Rehse, es soll, so war das zunächst mal vereinbart, eine Beratungsrunde sein, keine Entscheidungsrunde. Ist das einmal mehr zu zögerlich?
Also es ist überraschend, ich habe das heute auch explizit von Herrn Braun, Helge Braun, gelesen, man möge doch bitte nicht zu viel von dieser Runde erwarten. Also die vermehrten Ankündigungen der letzten Tage, gerade von der Ampelkoalition, man wolle sich jetzt erstmal angucken, wie denn 2G wirkt oder 2G+ und 3G am Arbeitsplatz. Also diese Hinweise auf jetzt gucken wir mal, für die hat, glaube ich, kaum noch jemand Verständnis. Mhm. Und deswegen finde ich auch richtig, dass man sich jetzt vorgezogen getroffen hat. Also nur beraten ohne Ergebnisse kann ich mir nicht vorstellen, dass das einen guten Eindruck machen würde, wenn die Runde nach ein paar Stunden so da rauskäme.
Ja, Helge Braun, der scheidende Kanzleramtsminister und möglicherweise künftige CDU-Chef, hat aber jetzt auch nochmal nachgelegt nach dem Karlsruher Urteil. Also er hatte das, was Sie gesagt haben, angekündigt, dass eben auch gerade die Ampelparteien sich wünschen, da möge man Zurückhaltung walten lassen. Jetzt hat er gesagt nach dem Urteil, na schaut her, die Bundesnotbremse, die wir im Frühjahr, Sommer hatten, war rechtens, dann lasst uns doch so ein Instrument wieder hervorholen. Jetzt sind Sie nicht der juristische und auch nicht der Politikexperte, deswegen will ich Sie mit dieser Frage jetzt nicht irgendwie überfordern, aber als Bürger dieses Landes und als auch jemand, der eben Corona-Maßnahmen ja auch in einem Theater verantworten muss, wünschen Sie sich diese Einheitlichkeit, die es natürlich gäbe mit einem solchen Instrument?
Also ich wünsche mir ein deutliches Signal. Die Aufforderung der letzten Zeit, auch zum Beispiel von unserem Bundespräsidenten, ist, möge doch jeder für sich Kontakte reduzieren, die halte ich für sehr gut gemeint, aber für wenig wirkungsvoll. Und ob es nun die Bundesnotbremse sein muss, die jetzt gezogen wird, da bin ich mir in der Tat, also traue ich mir nicht ein alleiniges Urteil zu, aber dass jetzt Dinge beschlossen werden müssen, die deutschlandweit mehr als ein Signal sind, die auch als Maßnahmen greifen, davon bin ich fest überzeugt. Und ich bedauere einfach, dass mit so wahnsinnig vielen Dingen, die man längst hätte machen können, so lange gewartet worden ist. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, dass 2G etwa für viele Einrichtungen so spät gekommen ist, dass da so lange zugeguckt wurde. Von daher glaube ich schon, es muss jetzt gehandelt werden. Das ist ja auch ganz klar.
Wobei natürlich diese Frage ist, was heißt handeln und wie umfassend ist es? Der Begriff Lockdown ist ja schon wieder komplett in der Welt, in aller Munde, wobei ich mich immer frage, die ihn benutzen, meinen die damit eigentlich den berühmten Lockdown für die Ungeimpften, also dass wir umfassende 2G-Regeln haben, oder andere Variante, und dafür sprechen möglicherweise die mittlerweile ja sehr hohen Inzidenzen, dass wir sagen, es geht wahrscheinlich nicht drum herum, dass wir alle miteinander, egal ob nun genesen, geimpft oder eben nicht, alle miteinander nochmal in einen Lockdown gehen, wie wir ihn hatten, bevor es die Impfung gab. Haben Sie da
eine
Tendenz?
Ja, ich habe die Tendenz, dass das, fürchte ich, uns alle betreffen wird. Wir wissen ja nun auch von einer neuen Variante, die noch gar nicht erforscht ist und die aber auch natürlich in Deutschland vorhanden ist, wahrscheinlich in einem sehr viel größeren Umfang als erwartet. Und so bitter es ist, so hart es ist, fürchte ich, dass uns das alle betreffen wird. Wobei ich sagen muss, das sollte schon detailreich ausgestattet sein, so eine Entscheidung. Beispiel, ich meine, Sie wissen, ich bin Theaterintendant und dass die Theater pauschal geschlossen wurden über viele, viele Monate, das war zuletzt, glaube ich, zum Beispiel nicht wirklich nachvollziehbar, wenn man geguckt hat, welche Maßnahmen wir in unseren Häusern ergreifen konnten und welche Maßnahmen andere, die genauso geschlossen wurden, eben nicht leisten konnten. Ich erwarte mir da schon, dass die Erfahrung der letzten Monate auch in die Ausgestaltung einer solchen Notbremse, wenn sie denn so kommt, einfließen.
Ja, ich meine, wir haben gerade über die Schulen gesprochen und das Verfassungsgericht, das da ja auch mitgegeben hat, bitte bedenkt und wägt nochmal vielleicht besser ab als in vorherigen Zeiten, was da möglich ist und was nicht möglich ist. Und vor allem das Zweite, was mich so ein bisschen zurückschrecken lässt bei dieser Idee Gesamt-Lockdown, in welcher Intensität auch immer, man hat ja so die Hoffnung, und die hatten wir auch im letzten Jahr, naja, wir machen das 3-4 Wochen und dann ist Weihnachten gerettet. Mhm. Ne? Wir wussten dann, letztendlich ging das irgendwie vor Weihnachten los und im April und Mai waren wir mehr oder minder immer noch da. Also so diese Richtig, Befürchtung, ja. dass wir aus dieser Mühle nicht rauskommen.
Die teile ich, und das war eine schreckliche Erfahrung. Also wir im Theater haben das so erlebt, dass wir immer nur in viele andere Bereiche auch in 3-Wochen-Schritten immer mit dem Prinzip Hoffnung gedacht haben, aber im Januar wird es doch dann gegen Ende werden. Ich weiß noch, wie wir mit den Opernintendanten, mit Klaus Lederer gerungen haben. Man hatte gehofft, Ende Januar, und später muss man sagen, das war absurd. Ja, dann ging es um Ostern und schlussendlich haben wir im Juni unter erschwertesten Bedingungen wieder aufgemacht. Aber ich will das Theater da auch gar nicht herausstellen. Das hat ja unglaublich viele Menschen betroffen. Und ich verzweifle einfach darüber, dass es so naheliegende Maßnahmen eher hätte geben müssen. Also Beispiel, ich war neulich auf Dienstreise in Litauen, und in Litauen konnte man wirklich kein Geschäft betreten, ohne sofort seinen Impfnachweis zu zeigen. Und das ist jetzt schon Wochen her, und das war ganz konsequent. Es gab einen einzigen Supermarkt, in dem man einkaufen konnte, ohne das. Und mit Sicherheit hätten wir sehr viel früher Fälle vermeiden können, Ansteckung vermeiden können und hätten verhindern können, dass wir jetzt wieder in diesem Salat landen.
In wenigen Minuten beginnen die Beratung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir gucken gleich nochmal genauer auf das Kulturleben in Deutschland. Oliver Rehse hat es ja gerade schon angesprochen, die Erfahrung in den Theatern, wie da der Stand ist und was da Möglichkeiten sind, auch in naher Zukunft und Forderungen. Darüber sprechen wir gleich. Oliver Rehse ist mein Gast, seit 2017 Intendant des Theaters am Schiffbauer Damm in Berlin, die Bühne Bertolt Brechts, das Berliner Ensemble. Sie waren ja mit Ihrem Theater ganz vorne dabei in der ersten Corona-Welle, wie trotz Pandemie Kultur möglich bleibt. Manche haben vielleicht noch das Bild vor Augen, ne, aus dem Zuschauerraum. Da haben sie extra Sitze herausgeschraubt, damit die, die da sind, die Abstände ganz klar einhalten. Wie läuft das Theaterleben bei Ihnen zurzeit?
Also wir waren mehrfach ganz vorne dabei, auch bei dem richtungweisenden Modellprojekt, das der Berliner Senat unter anderem mit uns zusammen im letzten März initiiert hatte, wo wir mitten in der Corona-Welle spielen durften und unter Modellbedingungen zeigen, dass Theater sichere Orte sein können. Und ja, entsprechend haben die Menschen das auch akzeptiert, dass sie sich im Theater sicher fühlen können. Also wir waren im November zu 95% ausgelastet, das heißt praktisch komplett voll. Und darüber waren wir alle sehr glücklich, weil wir haben ja ein großes Corona-Management-Bedingungen aufgefahren in den letzten Monaten. Das geht beim Einlass los, beim Check-in, wo wir einen extra Eingang vorm Haus gebaut haben, damit die Menschen sich vom Regen geschützt, aber draußen noch einchecken, mit Bändchen dann ins Haus kommen, auf besonderen Wegen in den Saal geleitet werden. Dort sind die optimierten Belüftungsanlagen im Einsatz, die mehrfach pro Stunde die Luft im Saal komplett austauschen. Wir haben Maskenpflicht am Platz immer behalten, obwohl wir das nicht mehr hätten machen müssen. Wir haben also ab September Maskenpflicht verhängt, weil wir das Gefühl hatten, die Zuschauerinnen und Zuschauer möchten sicher im Theater sitzen. Sie finden gut, dass wir wieder voll verkaufen können, aber eben unter jetzt auch 2G-Bedingungen und mit Maske am Platz. Also da ist schon enorm viel passiert.
Wie groß ist Ihre Sorge? Es klang ja gerade schon an, dass bald fürs Erste Schluss sein könnte. Ich denke da auch an die Wortmeldung von Ihrem Verein, vom Deutschen Bühnenverein, der gestern 7 Punkte in den Raum gestellt hat. Und ich habe ein klares Ziel rausgehört: Sie wollen gerne weiterspielen.
Richtig. Und dafür trete ich auch ganz klar ein. Ich bin froh, dass die Berliner Politik uns bislang auch dieses Signal gesendet hat, dass wir nicht mehr pauschal, wie es zuletzt ja geschehen war, mit Tattoo-Studios und mit den Restaurants und mit anderen Einrichtungen, die gar nicht vergleichbar sind, einfach in einen Topf geworfen wurden. Darüber war ich persönlich wirklich erbost und auch sehr, sehr unglücklich, weil ich den Eindruck hatte, ja, da wird in so einem Handstreich, damit der Text, mit dem man uns schließt, auch auf 2 Seiten passt, mal eben alles so in eine Schublade gepackt und die wird dann zugemacht. Das war nicht berechtigt und der Deutsche Bühnenverein hat deswegen auch betont, wie differenziert man doch bitte angucken muss, was die einzelnen Theaterräume leisten können. Und so ist das in anderen Ländern ja auch gehandhabt worden, wie zum Beispiel in Spanien, wo bestimmte Theater auch während des Lockdowns spielen durften, weil sie eben bestimmte Sicherheitsvorschriften möglich machen.
Sie haben, wenn ich da auf die Liste schaue vom Deutschen Bühnenverein, den letzten Punkt, der wie der große gesellschaftliche Appell klingt, die Lösung ist die Impfung. Wie ist das denn bei Ihnen? Wie erleben Sie das auch in der Theaterwelt, auch ganz direkt in Ihrem Ensemble? Gibt es da auch die Risse, die wir in der Gesellschaft insgesamt sehen?
Also es gibt sie bei uns nicht in dem Sinne, dass es Impfgegner im Ensemble gäbe oder Impfskeptiker, wie man ja abgeschwächt sagen könnte, und die dadurch polarisieren würden. Aber wir haben natürlich Debatten. Wir haben Debatten darüber, ob es richtig ist, dass wir jetzt unter 2G-Bedingungen spielen. Wobei ich sagen muss, das ist ja nicht unsere Entscheidung gewesen. Wir hatten erst die Wahl zwischen 2G und 3G und solange wir auch die Getesteten mitnehmen konnten, haben wir das getan. Jetzt hat die Politik sich zu 2G und sogar 2G Plus entschieden. Das gehe ich voll mit, weil ich mir sicher bin, dass wir sonst das Vertrauen der Zuschauer verloren hätten. Und bei unserem Publikum haben wir schon sehr früh festgestellt, dass wir einen sehr hohen Grad an geimpften Gästen haben. Das waren bis zu über 90%, auch als noch nicht 2G war. Also ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer gehen da mit uns, dass sie wissen, wenn wir nicht unter diesen Bedingungen spielen können, dann würden die Theater jetzt zugemacht. Und noch einmal, ich stehe dazu, man kann auch Theater spielen in Pandemiezeiten, wenn man alle Sicherheitsvorschriften beachtet.
Wir sorgen jetzt noch weiter für ein bisschen französisches Fernweh im Deutschlandfunk Kultur. Oliver Reese, wann waren Sie zuletzt in Paris?
Oh, vor 14 Tagen ungefähr, oder vor drei Wochen, weil ich da ganz schnell hingejettet bin, um den letzten Abend im Palais de Tokio von Anne Imhoff zu sehen, die dort eine riesige Ausstellung in dem ganzen Museum hatte und am Ende eine viertägige Performance gemacht hat. Und das wollte ich unbedingt gesehen haben.
Das klingt gut. Sie schlagen mich. Ich habe gedacht, ich kann Sie jetzt schlagen damit. Ich war nämlich vor so gut einem Monat in Paris. Waren Sie im Pantheon? Wann waren Sie da zuletzt?
Da war ich ungefähr vor 4-5 Jahren zuletzt und war vom Gebäude wirklich beeindruckt. Das ist ja eine riesige Halle, die offen ist, in der es weht von draußen und in der man schon erschlagen ist von dem, was da an französischer Ruhmeshalle um einen aufgebaut wird. Das haben wir in Deutschland so nicht.
Ein großer Ruhmesort, wo eben viele wichtige Franzosen ihre Grabstätte haben für die Geschichte des Landes, für die Bedeutung, Politik, Geschichte, Literatur, wichtige Männer, muss man vor allem sagen. Ich war da mit meinen drei Frauen, mit meiner Ehefrau und meinen beiden Töchtern, die wollten unbedingt das Grab von Marie Curie sehen. Ich habe dann noch andächtig vor Rousseau und Voltaire gestanden, konnte meine Reisegruppe aber nicht so wirklich beeindrucken von den alten weißen Männern, weil die nämlich schnell gefragt haben, warum sind hier eigentlich so gut wie keine Frauen in dieser großen nationalen Stätte, die Franzosen ehrt. Und jetzt kommt in der Hinsicht, und jetzt sind wir bei Josephine Baker, eine Neuerung, die berühmte Tänzerin, aber ja auch viel mehr als das, kommt ins Pantheon heute am Nachmittag mit einer großen Zeremonie eine weitere Frau und auch die erste schwarze Frau überhaupt. Wobei, ich würde sagen, das ist einerseits eine wichtige Symbolik, aber eigentlich ist diese Person selbst auch schon beeindruckend genug, ganz ohne die Symbolik, oder?
Ja, sie ist die sechste Frau, habe ich nachgeschaut, die nun im Pantheon geehrt wird. Und es gibt ein neues Buch über Josephine Baker, von dem habe ich schon vor ein paar Wochen gelesen und mir das Buch bestellt. Und ich habe es noch nicht durch, aber die Rezension hat mich schon so neugierig gemacht und so begeistert von diesem Leben von Josephine Baker. Und jetzt kommt die Bestätigung durch diese große Ehrung, die ist komplett berechtigt. Und das Leben, das in der Biografie von der Mona Horncastle, so heißt die deutsche Autorin, geschildert wird, ist in der Tat überraschend, umwerfend. Also Josephine Baker war eben nicht nur Tänzerin und Musikerin, sondern sie war Widerstandskämpferin, sie war Kämpferin gegen den Rassismus, sie hat aber auch in der Spionageabwehr, in der Resistance ihre Meriten verdient. Also das ist schon gigantisch, was da in ein Leben hineingepasst hat.
Wir können sie ja gerade mal im Original hören, wie sie selbst auf ihr Leben und ihr Wirken schaut.
Ich habe das getan, was ich tun musste und war sehr stolz darauf. Ab und zu habe ich gesungen, aber vor allem war ich im Widerstand, weil ich nur eines im Kopf hatte, Frankreich helfen, wieder das zu werden, was es davor war. Das hatte es im Krieg zwar nicht verloren, aber da war ein kurzer, unglücklicher Moment.
Josephine Baker war das, die 1975 gestorben ist, jetzt eben formelle Umbettung ins Pantheon. Ich finde das ganz interessant, weil dieser Widerstandsteil, ich meine, das Bild von Josephine Baker, das stark geprägt ist, ist natürlich diese Tänzerin mit diesem unsäglichen Bananenkleidchen, das sie trägt. Und man merkt, dass da in aller Bescheidenheit so viel mehr in diesem Leben passiert ist.
Ja, aber Josephine Baker hat auch in ihrer Kunst mehr, als man das vielleicht, wenn man nur dieses Bild kennt, denken würde. gegen Rassismus gekämpft. Zum Beispiel, indem sie durchgesetzt hat, dass sie in Frankreich und in Europa, anders als in Amerika, eben nicht nur vor einem weißen Publikum auftreten durfte, so, wie das in Amerika der Fall war, sondern vor einem diversen Publikum. Und Autorin, die dieses Buch über sie geschrieben hat, das im Untertitel heißt Weltstar, Freiheitskämpferin, Ikone, Mona Horncastle, die sagt eben, dass Josephine Bakers politische Agenda sich eigentlich erst in ihrem Leben entwickelt hat. Sie hat ja auch eine Autobiografie geschrieben, in der sie betont, dass sie sehr früh eine Erfahrung gemacht hat, nämlich mit 11 Jahren im Jahre 1917 in St. Louis, wo die weißen Arbeiter über die Schwarzen hergefallen sind, weil sie der Meinung waren, dass ihnen die Arbeitsplätze weggenommen werden. Und das hat sie beschrieben als ihre persönliche Apokalypse, die sie tief geprägt hat. Und ja, man kann ihren Lebensweg immer wieder sehen zwischen den Polen der Leidensgeschichte. Sie wurde mit 13 Jahren verheiratet von ihrer Mutter, um ihr irgendwie eine Sicherheit im Leben vermeintlich zu geben. Sie musste als ganz junges Mädchen schon in Clubs auftreten und sie hat dann aber diese Leidensgeschichte auch immer wieder gewendet in eine absolute Erfolgsgeschichte. Und das ist einfach faszinierend, weil Pablo Picasso, Max Reinhardt, sie alle waren auch begeistertes Publikum von Josephine Baker als Künstlerin.
Tja, und alleine, wenn diese Namen schon klingen, ist man in einer schönen Stimmung. Oliver Rehse, vielen Dank für Ihre Würdigung von Josephine Baker, die heute im großen Stil national in Frankreich gewürdigt wird, ja, nämlich durch
einen
Einzug ins Pantheon. Also für alle, die demnächst nach Paris reisen, es lohnt sich, dorthin zu gehen. Bei mir zugeschaltet Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles und ein Mann, der natürlich einen genauen Blick darauf wirft, was die Kulturpolitik in Berlin so treibt. Und siehe da, da haben wir ja seit gestern neue Erkenntnisse, denn wir haben einen Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Koalition, die weitermachen wird mit dem gleichen Kultursenator, der auch schon vorher Kultursenator war, Klaus Lederer von der Linken. Ein Mann, Herr Rehse, bei dem ich immer wieder merke, wenn ich mit Kulturschaffenden und Kulturmanagern und Managerinnen in dieser Stadt spreche, der offenbar mehr richtig macht als falsch macht.
Ja, mit Sicherheit. Und dass ich das so überzeugt sagen kann, liegt daran, dass ich einen deutschlandweiten Vergleich habe. Also da gibt es eben von den Kolleginnen und Kollegen sehr unterschiedliche Berichte aus den Bundesländern. Klaus Lederer hat zum Beispiel in Hamburg ja einen wunderbaren Kollegen, Carsten Broster, der macht das auch super. Aber es gibt auch Bundesländer, aus denen ich höre, dass sie ihren Senator oder ihre Senatorin oder Dezernentin oder Kulturministerin, wie das dann jeweils da heißt, dass sie da irgendwie 3 Monate um einen Termin bitten müssen und dass man sich auch in den Corona-Zeiten quasi gar nicht direkt verständigt hat. Und das ist bei uns allen in Berlin eine ganz andere Erfahrung mit Klaus Lederer und seinem Staatssekretär Thorsten Wöhlert. Man ist auf WhatsApp-Kontakt und wenn man eine Frage hat, kriegt man innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort. Und wir haben uns alle äußerst regelmäßig alle 2-3 Wochen in Videokonferenzen gesehen und haben uns abgestimmt. Und ich hatte immer auch den Eindruck, dass die Kulturpolitik tatsächlich die Macherinnen und Macher auch aktiv gefragt hat, was braucht ihr jetzt und wie können wir euch vermitteln, was wir zu entscheiden gedenken, was habt ihr dazu für eine Meinung? Also man war in einem echten Austausch und das möchte man gerade auch in diesen echt schwierigen Zeiten jetzt nicht anders handhaben und ich bin deswegen sehr froh, dass Klaus Lederer bleibt.
Waren Sie denn auch sehr froh, als Sie in den Koalitionsvertrag auch in den Kulturteil geschaut haben? Wenn ich da jetzt in den Tagesspiegel, in die Berliner Tageszeitung schaue, da gibt es so eine Befürchtung und die könnte Sie halt auch treffen. Da steht nämlich zu lesen, schwere Zeiten könnten auf die kulturellen Leuchttürme zukommen und ich zähle jetzt das BE mal dazu, weil man eben beschlossen hat, vor allem eben auch die freie Szene stärker zu fördern. Ist das ein Verteilungskampf, der sich da abzeichnet?
Das glaube ich nicht. Also ich habe gestern auch gleich von meinem Öffentlichkeitschef sofort dieses Zitat zugemailt bekommen. Oh Gott, was droht uns da? Wenn man den ganzen Vertrag liest, also die ganzen Beschlüsse zum Thema Kultur, dann kommt das Thema größere Fördergerechtigkeit auf Seite 3 und beginnen tut das Ganze damit mit einigen Bekenntnissen und unter anderem zum Beispiel dem Bekenntnis, und da würden meine Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern sehr dankbar sein, wenn sie diese Zusage auch hätten, dass zum Beispiel die Tariferhöhungen in den geförderten Einrichtungen auch künftig ausgeglichen werden und übernommen werden. Und da haben wir gerade jetzt in der letzten Zeit in München zum Beispiel, im doch vermeintlich reichen und wohl situierten München erlebt, dass diese Tariferhöhungen eben nicht übernommen werden sollen und dass die Theater, etwa die Münchner Kammerspiele, Kürzungen von 8% hinnehmen müssen und das angekündigt wurde über 3 Jahre. Also so klingt das im Vertrag gar nicht, wie der Tagesspiegel da gemutmaßt hat. Es ist ein klares Bekenntnis zu den Einrichtungen, zu Kunst, Kultur und sogar dazu, weitere Räume für die Kultur zu öffnen, Probenzentren zu schaffen. Und ich weiß auch, dass das keine Lippenbekenntnisse sind, sondern daran haben wir aktiv auch schon mitgearbeitet, im Senat da Orte zu finden. Tempelhof soll ertüchtigt werden. Die Komische Oper, auch das wird hier noch einmal betont, bekommt die neuen Gebäude. Und das ist ja eine riesige Baustelle, die über 5 Jahre hin dauern wird. Also dieser Vertrag ist auf dem Bereich Kultur überhaupt kein Rückschritt und soll, glaube ich, niemanden bange machen.
Jetzt könnte ich natürlich noch Wasser in den Wein gießen und sagen, alles irgendwie vor der Kulisse, noch einigermaßen stabile Haushaltseinnahmen. Aber Oliver Rehse, ich schaue auch ein bisschen auf die Uhr und stelle fest, wir sind schon am Ende dieser Radiostunde und unserer Gespräche über die Themen des Tages. Oliver Rehse, Intendant des Berliner Ensembles, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Gerne bis zum nächsten Mal. Und dann, ich hoffe, das kriegen wir hin, dass wir uns dann wirklich leibhaftig im Studio sehen. Ne?
Ja, und drücken Sie uns die Daumen für die Kultur in diesen finsteren Zeiten.
Wird gemacht. Schönen Tag. Tschüss.
Danke. Tschüss.